Einen schönen guten Abend von mir. Einen schönen guten Abend auch an diejenigen, die online eingeschaltet sind. Ich bin Lasso Koulibaly und ich bin heute für den Predigtdienst eingeteilt. Es ist immer eine Ehre, predigen zu dürfen. Man hat ja den Anspruch als Prediger, zumindest ich, als Kanal zu dienen, in der Hoffnung, dass Gottes Geist durch mich spricht und dass ihr was davon habt. Das ist eigentlich der Sinn einer solchen, meine Präsenz hier. Es ist ja keine Show, jetzt komme und gib euch mal was, sondern ich hoffe, dass das, was ich sage, gelenkt wird und dass ihr auch was davon habt, dass wir alle was davon haben. Ich predige zuallererst mir selber. Nur ich habe eine Länge Vorsprung, denn ich habe die Predigt ja gestaltet. Mein Thema heute, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Das ist interessant. Als ich das Thema bekommen habe, ich dachte, das kommt mir doch bekannt vor. Ich habe da auf meinen Computer geguckt und in der Tat hatte ich letztes Jahr im Februar genau über dieses Thema eine Studie gehalten. Schwarzbrot nennen wir das ungefähr. Und da haben wir in etwa 3 Stunden brutto dieses Thema hier gehabt. Das soll ich ja heute in 30 Minuten kondensieren und das wird ein bisschen spannend. Also springen wir gleich rein. So, gleich geht's los. Ich bin heute öfters im Römerbrief und lese euch erstmal die längste Passage, danach wird alles kürzer versprochen. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch, hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Gnade und seine Vergebung erfahren haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Ein Prediger hat mal vor vielen Jahren also diesen Witz gehabt, der sagt, im Himmel gibt's ja an einer Ecke, da gibt's ja so eine Domäne mit einer hohen Sicherheitsmauer und dahinter wohnt Adam, weil er eigentlich von allen anderen Christen heimgesucht wird. Die wollen eigentlich mit ihm eine offene Rechnung mal begleichen und deswegen würde er dahinter sein, weil er daran schuldig in Anlehnung an diesem Text. Aber so ist es natürlich nicht. Menschen sind keine Sünder, weil sie sündigen. Menschen sind, ich wiederhole, es ist nicht, weil wir sündigen, dass wir Sünder sind, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Seid ihr alle bei mir? Ihr seid ja alle Natives. Ich bin der Einzige hier, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Also wenn ich das verstehe, dann verstehe ich dir das umso besser. Stimmt's? Also wir sind von Natur aus Sünder. Deswegen agieren wir so wie Sünder, nämlich durch Sündigen. Und wir neigen dazu, eher die Sache umgekehrt darzustellen, weil du dich nicht so perfekt verhältst, dann bist du ein Sünder. Das stimmt ja gar nicht, denn Christen, wissen wir alle hier im Raum, tun ab und zu mal Dinge, die sie nicht tun sollten, die man Sünde nennt. Und wir sind deswegen nicht zu denen zu zählen, die man Sünder nennt, nur weil wir uns ab und zu mal falsch verhalten. Wir haben nun mal eine geistliche Natur, die anders ist als die an der Sünde. Später mehr dazu. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, die Sünde zu überwinden, ist einer anderen geistlichen Autorität, der Autorität des Heiligen Geistes, unterordnet zu sein. Nur wenn wir diesen anderen Geist in uns tragen, und das tun wir nun mal als Christen, können wir die Natur, mit der wir geboren wurden, überwinden. Ist ja einleuchtend. Es geht also um eine geistliche Ebene, auf der wir uns bewegen sollen. Erst wenn wir begreifen, dass durch Adams Sünden wir Sünder geworden sind und nicht durch unsere Aktionen, werden wir auch wahrscheinlich viel leichter kapieren, verstehen, begreifen, dass durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit durch uns empfangen wird. Wiederum nicht durch unsere Handlung. Wir können dieses Gerechtsein nicht verdienen. Wir können uns nicht so heilig verhalten, dass wir gerecht vor Gott gelten. Das geht einfach nicht. Wir müssen erstmal verstehen, weil wir Nachfahren Adams sind, dürfen wir jetzt eine andere geistliche Natur erwerben durch den Glauben. Wären wir nicht aus Adams Blut, bräuchten wir keine Vergebung der Sünde. Wir müssen einen Zustand, den Zustand des Sünders überwinden, und das geht nicht aus eigener Kraft. Und deswegen brauchen wir Jesus, um das zu werden, was wir heute sind. Christen. Christen sind keine Sünder, auch wenn Christen sündigen. Unsere göttliche Natur hat aber hervorragende Nebenwirkungen. Die hat hervorragende Konsequenzen für unser Leben. Wie gesagt, mein Thema ist, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Und wenn man schon mal begreift, jemand hat es für mich getan, das haben wir gerade gelesen. Ich kam durch Adam in eine Situation, die ich nicht verursacht habe. Ich bin darin geboren. Aber durch Jesus verlasse ich diese Situation und werde zu einem anderen Wesen. Es ist ein Zustand, den ich genießen darf. Und dieser Zustand hat ja Konsequenzen für mein Leben. Und dieser Zustand ist in seiner Konsequenz von einem anderen Wesen verursacht, nämlich vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der stattet uns mit besonderen Gaben aus. Und diese Gaben, die haben nämlich etwas Besonderes, die befähigen uns dazu, uns selber und die Welt um uns herum zu verändern. Ich dachte so, ja, stimmt, das ist ja mein Alltag. Also, ich wiederhole den Satz. Der Heilige Geist, der in uns Christen wohnt, hat den Auftrag, nicht nur uns zu verändern, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir unser Umfeld verändern. Wir beeinflussen die Welt und verändern sie dadurch. Das Problem ist, wir haben gar nicht diese permanente Wahrnehmung unserer göttlichen Natur. Wir neigen eher dazu, dass Schlechte in uns sofort zu erkennen, aber das Göttliche in uns, das fordert uns öfters heraus. Also mich zumindest, wenn ich mein Ebenbild in den Spiegel gucke, muss ich mich sehr anstrengen, in diesem Ebenbild etwas Göttliches zu erkennen. Zumindest, wenn ich meine Haarpracht betrachte, denke ich mir, naja, Engel sind wahrscheinlich nicht mit dem Kahlkopf unterwegs. Aber es ist halt nur so am Rande. Das ist aber nicht das Schlimmste. Damit kann man sehr gut leben. Es ist problematisch, wenn es friert, dann braucht man sowas wie eine Kappe. Wir haben meistens ein Problem mit dieser permanenten Erkenntnis unserer göttlichen Natur. Stimmt's? Ihr sagt nichts dagegen, das geht davon aus, dass ihr das auch glaubt. Oder auch so erlebt wie ich. Deswegen braucht man solche Predigten. Des Öfteren eine Erinnerung daran, wer wir in der Tat sind und was es bedeutet. Denn unser Alltag neigt dazu, uns gerade von diesen Wahrheiten abzulenken. Und ich erzähle euch nichts Neues. Die Herausforderungen des Alltags, die verblenden uns öfters. Unsere Sinne schreien andere Wahrheiten und unser Hirn sagt, das ist die Realität und nicht das, was ich nicht sehe. Der Heilige Geist sorgt ja eigentlich für eine ungetrübte Sicht auf Gottes Ja zu uns. Das ist eigentlich sein Ziel. Er führt uns in die Wahrheit. Er möchte, dass wir erkennen, so wie du bist, du hast Jesus angenommen und Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich bedingungslos. Die Konsequenz daraus ist eine absolute Entfernung jeglicher Furcht aus unserem Leben. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Für mich ist das eine wesentliche Wahrheit, denn das ist das Erste, was ich erlebt habe, als ich Christ wurde. Ich bin sehr ängstlich aufgewachsen und deswegen brauchte ich eine Maske, um durchs Leben zu gehen. Ich war vorlaut und immer wieder vorpreschend, aber das war alles als Schutzmechanismus. Als ich Christ wurde, habe ich sofort erkannt, siehe da, du kannst alleine sein, du musst nicht mehr so tun, als ob. Und vieles war einfach weg. Ich musste das nicht wegtragen. Gott hat es weggetragen für mich. Wo die Liebe regiert, schreibt Johannes, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und das ist die Basis des Glaubens in jeder schwierigen Situation. Ich werde es euch sagen. Wenn man keine Angst hat, weil man weiß, mit wem man geht, wer hinter einem ist, kennt ihr das so, kleiner und großer? Es gibt ja so die typische Art, in solche Fallen bin ich auch gefallen. Früher, in meiner Jugend habe ich mich auch öfters geklopft mit anderen, also Schlägereien. Ich habe nicht zuerst geschlagen, ich wurde zuerst geschlagen. Ich habe mich gewehrt. So. Macht nichts, es war trotzdem unschön. Es ist so, manchmal hat man einen Kleinen geschickt, Schmächtigen, um die Großen zu provozieren. Und da kam so ein kleiner Knips und hat einfach frech reagiert. Und warum hat er das getan? Weil er wusste, wenn die Gegner da mich hauen, da kommen da welche, die mit mir sind, die sind noch viel größer, viel stärker und in der größeren Zahl, die können mich verteidigen. Und das ist schon interessant, weil das ist nicht unbedingt das schöne Beispiel, aber das, was ich damit sagen will, ist, wenn wir wissen, mit wem wir sind, wer mit uns ist, Gott, müsste das eigentlich dafür sprechen, dass wir keine Angst haben. Wir müssen eigentlich, wenn Gott bei uns ist und uns das bewusst ist, dass er bei uns ist, das ist ja nicht die Sache, dass er nicht bei uns wäre. Er ist ja in uns durch den Heiligen Geist. Warum gibt es Situationen, in denen wir zweifeln? Weil uns das gerade nicht bewusst ist. Also reden wir öfters darüber, dass Gott uns liebt, damit es uns klar wird. Probleme, wenn Angst nicht mehr da ist, können dann kommen. Aber die Sorgen, die aus Problemen entwachsen könnten, die bleiben draußen. Frieden würde in uns herrschen, auch in stürmischen Zeiten, wenn wir keine Angst hätten. Zuversicht würde uns begleiten, anstelle von Zweifeln und Unsicherheit. Und Menschen, die sowas erleben wie Frieden in stürmischen Zeiten, entwickeln automatisch echte Gefühle von Dankbarkeit und Freude. Wisst ihr, es ist ja schön zu predigen. Freut euch. Wenn es keine Gründe gibt für die Freude, ist es geheuchelt. Es muss einen Grund geben, es muss eine Konsequenz sein von etwas. Dann freut man sich darüber. Und Freude kommt, weil wir etwas erleben, was in uns stattfindet. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, woher das Ganze kommt. Und das fängt damit an, dass wir erkennen, dass in uns etwas stattfindet, was stabiler ist, was Frieden schenkt und das stärker ist als all das, was um uns herum ist. Und das macht nur der Heilige Geist. Und das geschieht nur, weil in uns diese Urangst weg ist, weil die Zuversicht da ist, Gott ist bei mir und mir kann nichts passieren. Das ist eine positive Begleiterscheinung. Und das ist durch die Veränderung, die in uns stattfindet, durch den Heiligen Geist. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Nicht manche, sondern jede Angst. Wie gelingt mir denn eine solche innere Positionierung? Wie gelingt mir das?
Es ist ja schön zu sagen, ja, du kannst mal sagen, so. Aber wie komme ich denn dahin,
dass ich angstfrei werde? Betrachte ich mich und all die Dinge, die ich kann? Ich mache 20 Liegestütze, 100 Liegestütze, 30 Klimmzüge, 100 Kilometer kann ich mal als Ultramarathon laufen oder ich.
Würde mir das helfen? Jemand sagte mal, Krankheit ist eine geistliche Herausforderung. Da dachte ich, erklär mir das.
Und sag, ja, du kannst gesund leben. Du kannst dich am gesündesten ernähren. Du kannst alles tun, was ein Mensch tun sollte, um fit zu bleiben. Sport, frische Luft, das ganze Programm, Entspannung, ein gesundes Umfeld, Menschen, die dich lieben und so weiter. Das wird niemals garantieren, dass du gesund bleibst. Du wirst möglicherweise irgendwann auch mal krank werden können, ohne was dafür zu tun. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass die Verknüpfung von Krankheit und gefallener Welt ein und dasselbe ist. Also ist Krankheit ein geistliches Problem.
Dann dachte ich mir, ja, stimmt.
Ich schaue also nicht auf meine Fähigkeiten, wenn ich diese Positionierung erreichen will, sondern ich betrachte den, der mich liebt. Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren.
Das ist ja cool.
Jesus hat nicht darauf gewartet, dass wir super coole, heilige Wesen werden, bevor er sagt, okay, jetzt lohnt es sich für Thomas zu sterben, weil er so vorbildlich lebt. Nein, Gott hat gesagt, ich liebe diese Menschen, die ich geschaffen habe, und ich würde gerne mit ihnen in Gemeinschaft leben, Beziehung pflegen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden für unsere Gerechtigkeit. Kinder, die sich von ihren Eltern geliebt wissen, sie bleiben immer entspannt, egal wie hektisch das Treiben um sie herum ist. Solange die Hand des Vaters ihre Hand hält und der Vater entspannt ist, wird das Kind an der Hand des Vaters in diesem hektischen Treiben auch ruhig bleiben. Manche Kinder sind so sicher, dass ihr Vater einen Blick auf sie wirft, dass sie anfangen, durch die Bahnhofshalle zu rennen, durch die Leute. Die haben keine Angst. Warum? Der Papa ist da. Die könnten verloren gehen. All dieses Risiko ist ja da, aber für sie ist das nicht relevant, denn in ihrer Wahrnehmung, mein Papa ist genau hinter mir und also rennen sie los. Die haben keine Angst, weil sie wissen, der Papa ist da und er ist durch die Situation nicht überfordert. Für Kleinkinder sind die Papas sowieso Götter. Die können alles. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und die sind völlig entspannt. Die Ruhe des Vaters überträgt sich automatisch aufs Kind. Und das ist genau das Bild, was ich hier bemühen will. Ist Gott durch die Umstände, die uns stressen, überfordert? Oder ist er etwa überrascht? Und er denkt sich, das ist zu kompliziert. Also, Max, sieh zu, wie du das alleine hinkriegst, weil ich glaube, dieses Mal ist der Heilige Geist nicht dafür vorgesehen. Bis hier habe ich das gedacht, aber alles, was darüber hinaus geht, da brauchst du auch eine neue Versicherungspolice, aber das können wir nicht. Wäre es so, bräuchten wir Gott nicht. Gott ist nicht durch unsere Umstände überfordert. Deswegen liegt es an uns eigentlich, das zu erkennen, bevor wir wissen, wenn ein kleines Kind so sicher sein kann an der Hand seines Vaters, wie viel mehr
wir an Gottes Hand. Ich hoffe, dass uns das eigentlich bewusst wird. Denn, und das habe ich hier gleich so notiert und ich lese euch das vor. Da wir glauben, dass Gott den Überblick behält und nie die Kontrolle über unser Leben verliert, dürfen wir also genauso wie Kinder an der Hand des Vaters den Blick auf Gott richten und darauf vertrauen, dass er uns zum richtigen Ziel führt. In Römer 8,28 steht, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles ist nicht angenehm zu spüren oder zu erleben. Aber wir müssen ein bisschen weiter schauen als das, was wir heute spüren. Und Gott hat diese Vogelperspektive über unser Leben. Gott ist mit Sicherheit mindestens in der fünften Dimension, denn er ist ja nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Und deswegen ist er in der Lage zu wissen, was danach kommt. Wir brauchen ihm nur zu vertrauen. Das Problem ist dieses Nur. Das Nur tut uns weh. Es ist keine geistliche Formel. Es ist ja nicht so, ja, wenn ich so mache, dann passiert das. Nein, Gottes Beziehung zu uns ist etwas, was wir selber lenken. Und ich erzähle euch mal was dazu. Keiner von uns hat Gott gesehen. Ich habe Gott nie gesehen. Manchmal, wenn es richtig grau um mich war, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich so eine Show? Habe ich mich auf irgendwas völlig Bescheuertes eingelassen seit Jahren und renne irgendeine blöden Idee hinterher? Habt ihr schon mal solche Gedanken gehabt? Das heißt, Gott, ist es ein, was mache ich eigentlich hier? So christlicher Verein, dann stehe ich ja auf und renne irgendwelchen Sachen hinterher, alles Chimären, nichts Realistisches. Und dann stehst du da, fragst du dich und einmal tief drin, das war 2008. Als ich alles hinschmeißen wollte und mich doch dazu entschieden habe, diesen Weg des Glaubens zu gehen, habe ich mich daher gefragt, warum habe ich das gemacht? Und da fing ich an, in Gespräch mit Gott zu sagen, eigentlich gibt es dich doch gar nicht. Und da kam mir die Antwort sofort, ja, und warum sprichst du dann mit mir? Das hat mich gleich geerdet. Also wenn er auf diese Fall, niemand war mit mir, ich war alleine, ich war eindeutig, warum sprichst du dann mit mir, wenn es mich nicht gibt? Okay, ich habe verstanden. Dann gibt es dich. Und dann konnte ich mich an viele Dinge erinnern, die Gott in meinem Leben verändert hat, die meinen Glauben damals so bestätigt haben, dass ich weitergegangen bin. Also es ist nicht selbstverständlich, in dieser Beziehung immer im grünen Bereich zu sein. Wir Menschen tun uns schwer darin. Keiner hat Gott gesehen. Sein Heiliger Geist in uns, der ist aber bei allen Christen gleich. Stimmt? Wir haben nicht mehr die einen als die anderen. Der Unterschied allerdings besteht darin, schlicht und einfach eine lebendige Beziehung mit unserem geistlichen Vater zu pflegen. Und da handeln wir sehr unterschiedlich. Dem einen Christen reicht es zu sagen, oh, ich bin errettet, ich komme in den Himmel, ich bleibe bei mir zu Hause oder ich konsumiere ab und zu mal hier ein paar biblischen Häppchen. YouTube ist voller Nettigkeiten, hole mir hier, da, hole mir da, ich bin gerettet. Es reicht mir, Hauptsache ich komme ins Paradies, wenn ich tot bin. Okay? Das ist ein Extrem. Und der andere möchte sagen, ich habe den Heiligen Geist in mir, ich möchte das mächtigste Werkzeug nach Jesus auf dieser Erde sein und die ganze Welt retten. Herr, gebrauche mich. Das ist es. Andere. Dazwischen sind wir alle. Menschen lernen, Thomas hat einmal hier in einer Predigt dieses Beispiel bemüht, und ich finde das genauso. Wenn wir mit Menschen umgehen und wir wollen diese Leute richtig kennenlernen, was machen wir? Wir pflegen einen Austausch mit der Person. Wir reden mit der Person, man trifft sich, man quatscht zusammen, man streitet sich manchmal, versöhnt sich wieder. Aber diese lebendige Beziehung, dieser Austausch ermöglicht uns, die Person besser kennenzulernen. Stimmt? Machen wir doch so. Mit Menschen. Mit Gott ist es nicht anders. wenn wir nicht mit ihm eine Beziehung, eine richtige Beziehung pflegen, werden wir niemals verstehen, was er mit uns vorhat. Nur er sagt jedem von uns, ich kann es nicht. Ich habe genug mit meinem Leben und meiner Beziehung zu Gott zu strugglen, dann ich kann euch dabei nicht helfen. Ich kann eure Zeit nicht einteilen. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Für mich ist es das Beste, was ich machen konnte in meinem Leben. Ohne Gott wäre ich nicht 40 Jahre mit derselben Frau zusammen. Ohne Gott würde ich wahrscheinlich nicht diese Kinder haben. Das kannst du nicht kaufen. Dass deine Kinder Jesus nachfolgen, kann man nicht kaufen. Menschen glauben, dass Glück etwas ist, was so tropf, hier und da mal und dann, der hat Glück. Der hat Glück und der hat Glück. Ich glaube nicht an Glück, deswegen spiele ich kein Lotto. Ich kann mathematisch errechnen, wie viele Chancen man hat, einen Lottoschein, einen Jackpot zu gewinnen. Nur jedes Wochenende gewinne ich, weil ich nicht spiele. Aber hier geht es nicht um Glück. Es geht um denjenigen, der alles, was Schöpfung ist, steuern kann. Der den kompletten Überblick und die Kontrolle hat über unser Leben und der sich trotzdem entscheidet, trotz dieser unendlichen Größe zu sagen, mit dir persönlich würde ich mal gerne etwas Besonderes gestalten, sofern du dich darauf einlässt. Ich glaube, das lohnt sich. Denn so einen mächtigen Befürworter gibt es eigentlich gar nicht. Allein deswegen lohnt es sich, Christ zu sein. Und wenn wir lernen, was für ein Potenzial das hat, was Gott eigentlich in uns gelegt hat und was er bereit ist zu heben, sofern wir das zulassen, würden alle hin und ihm die Tür einrennen. Nur, Gott zwingt uns seine Beziehung nicht auf. Wir entscheiden, wie oft, wie lang, wie intensiv und wie ehrlich unsere Beziehung zu ihm und mit ihm sein soll. Gott wird niemals kommen und sagen, hier, Cäsar, du musst. Nein. Also für diejenigen online, die sich fragen, warum ich einen unterschiedlichen Namen bemühe, da sind ja keine fiktiven Personen, da sind alles Leute, die in diesem Raum sind. Das sind auch die Menschen, die in meinem Blickfeld sind, deswegen bemühe ich auch deren Namen. Also wir entscheiden, wie intensiv wir eine Beziehung mit Gott pflegen wollen. Und daraus entsteht eine mehr oder minder ausgeprägte geistliche Verfärbung. Kennt ihr das? Man nimmt einen weißen Lacken und einen dunklen Lacken, schmeißt sie beides zusammen in die Maschine, 90 Grad Wäsche, da seid ihr sicher, ihr habt nicht mehr ganz schwarz und nicht mehr ganz weiß, irgendwo dazwischen die Töne. Das Schwarze wird ein bisschen heller und das Helle wird ein bisschen, es verfärbt sich. Nur Gott ist eine Konstante, Gott verfärbt sich nicht. Er wird nicht sündhafter, nur weil ich mit ihm bin, sondern ich bekomme von ihm was ab. Und diese Verfärbung lohnt es sich zu haben. Nur die Verfärbung wird gesehen von den Menschen um uns. Die kennen uns, die wissen, wie wir sind. Das, was anders wird, göttlicher wird, das sehen sie. Und dann sagen, warum ist es bei dir so? Warum grinst du da ständig? Passiert mir nicht. Mich hat noch keiner gefragt, warum ich ständig grinse. Aber mir hat gesagt, du warst so ein Kotzbrocken und heute bist du ja so ein vernünftiger Mensch geworden. Das reicht ja schon. Ja, und da sind diese Leute, die früher das gedacht haben, sind heute alle Gotteskinder. Und das ist ja schön so. Aber das reicht nicht. Babenhausen ist voller Menschen, die Jesus nicht kennen. Manche halten sie sogar für Christen, weil sie einmal im Jahr zum Weihnachtsgottesdienst gehen. Oder zweimal, weil sie dann noch Ostergottesdienst machen. Oder dreimal, weil sie noch da auf dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz teilnehmen. Zu Pfingsten. Und dann sagen sie, bin Christ, bin ja als Kind mal irgendwie durch irgendwelche geistlichen Stempel mal gegangen. Und ich habe diese ganzen Quality Gates mal überschritten. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Und wenn ich sterbe, ist alles in Ordnung. Das heißt, wir haben noch jede Menge vor uns. Das heißt, wir. Gott hat jede Menge in Babenhausen vor. Und er hat entschieden, dieses Vorhaben durch uns zu realisieren. Ich finde das großartig. Er sagt, ihr seid so coole Menschen, so coole Männer und Frauen. Ich möchte nur mit euch Babenhausen rocken. Und er sagt noch nicht nur Babenhausen, sondern die Umgebung auch noch von Babenhausen mit rocken. Und da sagt er auch noch, nicht nur die Umgebung von Babenhausen und hier, sondern bis an die Extremitäten von Darmstadt-Dieburger Kreis. Und er sagt, ach, das ist alles noch so klein. Wisst ihr was? Wenn ich mal so drauf schaue, dann sehe ich das Land Hessen. Und wenn ich darüber nochmal schaue, dann sehe ich Deutschland. Also Deutschland ist viel so klein. Warum nicht gleich Europa? Das ist Gottes Blick fürs Gospelhaus. Warum? Wir müssen das gar nicht machen. Er macht es durch uns. Aber er zwingt uns seine Nähe nicht auf. Und wenn wir wollen, dass er auf uns abfärbt, müssen wir zu ihm gehen und uns von ihm färben lassen. Dann werdet ihr wie ich. Da braucht ihr keine Sonne mehr. In all dem, also nicht denken, ja, ich habe nicht so eine tolle Beziehung zu Gott und deswegen ist Gott, mag mich Gott weniger oder so. Nein, Gottes Liebe zu uns, sein Ja zu uns ist davon unberührt. Sein Ja geschieht in Christus Jesus. Gott hat gesagt, ich liebe dich nicht, weil du toll bist, ich liebe dich, weil Jesus toll ist. Du glaubst an Jesus, deswegen liebe ich dich. Gott hat uns in Christus geliebt und ob wir eifrige oder wenige eifrige Christen sind, Hauptsache Christen, wir entscheiden über die Qualität des Christseins, aber der Zustand des Christseins, das ist mir wichtig, das hier zu betonen, bleibt davon unberührt. Wir bleiben seine Kinder. Die Frage ist, wollen wir mit ihm als seine Kinder diese Welt verändern? Aber das Kindsein bleibt. Ich fasse zusammen. Mit Gott zu gehen heißt, die Welt und ihre Herausforderungen zu überwinden. Ich habe ja einen Namen dafür. Kennt ihr, ne? Das Petrus-Prinzip. Und ich habe so oft dieses Bild bemüht. Ich habe mir gesagt, ich bringe ein Bild. Ich habe eins gesucht und eins gefunden. Das ist ein alter Mann, der läuft auf dem Kai. Nur da ist jetzt Wasser drüber, man erkennt das nicht. Aber da drunter hier ist ein Brett, das geht bis zum Strand. Und das, aus welchem Grund auch immer ist das Wasser gegangen. Und deswegen wirkt es so, als würde er über Wasser laufen. Ich habe das Bild einfach rausgeschnitten. Und das hier, das ist dann irgendeinem See in Bayern. Aber das Bild alleine reicht. Was möchte Gott mit uns? Ihr kennt ja das Bild, was ich das Petrus-Prinzip nenne. Wiederhole ich wieder heute. Petrus war ja mit den anderen Jüngern auf dem Boot. Die meisten kennen die Geschichte. Und die Wellen haben das Boot ein bisschen bewegt. Also in der Bibel steht, dass die Jünger da mit diesem Wind und mit diesem Sturm, dass der Sturm war nur angesagt. Die haben nur den Wind gespürt und die Wellen und das machte ihnen schon zu schaffen. Und dann sehen sie in den letzten Nachtstunden Jesus über Wasser laufen. Panik an Bord. Alle dachten, ein Geist. Und er musste sie beruhigen. Und Petrus gleich, ich mag diesen Petrus, dass sie so der Draufgänger vor dem Herrn. Petrus gleich, Herr, wenn du es bist, sag's mir, ich möchte auch zu dir, ich möchte wie du. Es ist ja so cool, das hast du noch nie gemacht, über Wasser laufen. Ich möchte es auch mal. Und Jesus sagt, ja, mach. Und er kommt, läuft über Wasser, cool, ich bin sicher, die 11 anderen waren neidisch. Und das ist gerade der Punkt, der mir wichtig ist. Die Wellen haben die 12 etwas angestrengt. Das Wasser, was das Problem darstellte, geistlich gesehen, war buchstäblich zum Problem geworden unter seinen Füßen. Er konnte faktisch diese Probleme treten. Er könnte drauf laufen. Und was ich damit sagen will, ist, Dinge, die uns anscheinend überfordern oder herausfordern, können wir, wenn wir auf Gott schauen, unter unsere Füße bringen. Problematisch ist, wenn wir wegschauen von Gott, dann erscheinen uns diese Probleme so groß, dass wir darin untergehen. Und das ist das Petrus-Prinzip. Ich schaue auf denjenigen, der alles im Blick hat. Und dann weiß ich, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Weil ich dann über Wasser laufen kann. Und das ist die Basis unserer Bestimmung. Veränderung durch Nähe zu Gott. Amen.